Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader Malstrom Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin Strike Leader Dennis.
Finalisten Strike Leader Dennis, wie wir seit gestern wissen. Eine wundervolle Wochenshow mit dem lieben Simon aufgenommen. Hat mir sehr gut gefallen.
Habe ich ja gar nicht.
Hast du nicht?
Nee.
beschrieben.
So, nee, habe ich nicht, weil, das hatte ich auch in unserer Gruppe gesprochen, der kann nicht.
Ach so.
Und deswegen mache ich
trotzdem
das
sehr gut.
Ja, deswegen mache ich das mit unserem lieben Sebo.
Na, guck mal, das geht ja aber auch gut.
Ja, ne? Fast.
Beides mit S.
Mindestens genauso gut. Ja, und es bleibt ja in der Magabotato-Familie.
Eben, das ist ja sowieso eine Suppe da.
Ja. Ne? An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch und willkommen an den lieben Simon für Full Membership.
Ja, herzlich willkommen. Und jetzt sind wir auch schon aufgeflogen, denn wir nehmen das hier natürlich nicht live auf. Wir haben das alles schon im Kasten und deswegen dieser kleine Hinweis. Ja, hoffentlich war die Wochenshow so gut, wie ich angenommen habe. Dafür sind wir aber gar nicht hier, sondern wir sind zu unserer, passt auf, haltet euch fest, zur 150. beim Imperator nichts Neues Auskopplung. Ja, ja, denn Spezialfolgen und Wochenshows werden ja in der Episodenaufsicht, also jetzt Aufzählung, hier die Episode 87, die wir jetzt eigentlich haben, wird das ja nicht mitgezählt. Und deshalb sind wir bei der 150. Auskopplung. Also das macht uns schon so ein bisschen froh und stolz, ne?
Das ist schon wirklich nicht wenig.
Nee, das sind wir hier. Fantastisch auf jeden Fall. Ja, das hier ist Auskopplung Nummer 150 mit unserer Episode 87. Und letztes Mal habt ihr gedacht, es wäre das gewesen mit dem Badab-Malsturm-Komplex, aber dem findigen Zuhörer mit gespitzten Ohren ist es ja nicht entgangen, dass wir noch eine Was-wurde-eigentlich-aus-Folge machen wollten. Und die kommt jetzt und das ist BMK 32. Und ja, wir können auch eigentlich gleich starten, weil ich glaube, bis auf dein wundervollen Son of Medusa, den du da zum Golden Demon eingereicht hast, haben wir alle gar keinen Butter Progress gemacht, oder?
Und ob.
Was hast du getan?
Und zwar
hast du neben 4 Tagen Spiel in Essen etwa noch geschafft, irgendwas zu machen?
Tatsächlich. Und zwar habe ich, neben, wie du es ja schon gesagt hast, ne, also, aber da dazu in anderer Folge, ne, meine ersten Golden Demon Erfahrungen, fantastisch, die ich da sammeln durfte, ja auch im Namen des Badab Progresses sozusagen, habe ich.
Hätte ich auch noch richtig stark gefunden, wenn du irgendwo auf dem Modell BMK untergebracht hättest.
Oh, ja.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich beim nächsten Mal mitmache mit so einem kleinen, weiß nicht, vielleicht so eine kleine Mauer oder so, wo dann wirklich ausgeschrieben Badab-Malstrom-Komplex draufsteht. Einfach mal so ein bisschen Schleichwerbung einbauen.
Ey, ich meine, kommt ja nochmal. Oder vielleicht beim nächsten Mal was zum Armageddon-Krieg oder so. Wer weiß. Mal gucken, was die so bringt. Ne?
Ob wir da aber auch so einen schmissigen Titel haben, der uns so viel Sympathie beim Kuppenkopf einbringt in den Kommentarspalten,
ist fraglich. Das kommt bestimmt.
Das ist, keine Ahnung.
Kampfgruppe Armageddon.
Lieber jetzt nicht lautes mein Brainstorming. Das könnte nach hinten losgehen.
Jedenfalls habe ich es ja noch geschafft, für meine Astral Claws, die ich vorhabe zu bauen, 3 Dreadnoughts zu bauen, Castra Ferrum Dreadnoughts, also bisschen umgebaut hier und da. Einer davon ist der Black Reach Dreadnought, der ja kleiner ist als die vielteiligen, die man sich so zusammenbauen muss. Deswegen habe ich den gestreckt. Den habe ich sozusagen getruescaled. Und dann habe ich schon, für meine Sons of Medusa Armee, an der ich sitze, habe ich einen Razorback mit Forgeworld Turm für Assault Kanonen und einen Land Raider Mark IIb für die ihn kennen. Das ist meiner Meinung nach der schönste Land Raider, den es gibt. Der ist.
Da habe ich auch gerade heute an dich gedacht, weil ich lese jetzt auf der Bahnfahrt zur Meisterschule immer das Horus Heresy Regelwerk Age of Darkness. in der deutschen Version katastrophal übersetzt, ganz, ganz schlimm, alle Begriffe eingedeutscht und teilweise fehlerhafte Regelübersetzungen, da wird der Rettungswurf auch mal zum Rüstungswurf, was natürlich besonders für Anfänger fatal ist, aber da habe ich ein Bild gesehen von dem besagten Land Raider mit den krassen Seitenkuppeln, den haben sie da in diesen, wie damals in den Blackbooks, diese fantastisch bearbeiteten Bilder mit echten Miniaturen, fährt er da rum und die sehen ja einfach richtig toll aus. Ne?
Der ist geil, ne? Ich finde den richtig geil. Auf jeden Fall, die sind, da habe ich so ein paar Sachen umgebaut. Ich habe hier bei den, der hat so richtige Antennen aus so dünnem Draht bekommen und ich habe so ein paar von den Leuchten, die vorne dran sind, habe ich durch Schädel mit, also im Prinzip durch Servoschädel ersetzt. Und ja, und die sind beide grundiert und ich bin gerade dabei, die abzukleben. Eben, weil die halt so ein, also ich werde die nach dem Forge World Imperial Armor Farbschema werde ich die bemalen und dafür bin ich halt gerade so dicke Streifen am Abkleben. Jawollo.
Sehr cool, ja. Dicke Streifen funktioniert auch immer relativ gut, ne?
Ja. Und da ich.
Wann hast du das alles gemacht?
Das habe ich nachts zwischendrin gemacht. Ich brauchte echt so gegen Ende, also kurz vorm Golden Demon, brauchte ich ein bisschen Abstand zu der Miniatur. Ich habe auch, wann war Donnerstag, war Abgabe, ne? Deswegen habe ich mir auch, Mittwoch habe ich gar nichts mehr daran gemacht. Ich wollte nicht mehr anfassen. Ich hatte Angst, dass ich irgendwas noch verschlimmbessere. Und ich brauchte halt irgendwas zum Ablenken und dann habe ich halt angefangen mit den Fahrzeugen und den Walkern parallel so ein bisschen.
Ja, ist ja, glaube ich, sehr vernünftig, auch wenn man rechtzeitig einen Abschluss findet, ne? Und nicht ja. So auf dem letzten Drücker. Das merke ich jedes Jahr vor unseren Events, dass ich dann am Ende noch irgendwas ganz dringend fertig machen muss. Und das wird dann immer eher ein Kompromiss, als dass ich das wirklich dann zufriedenstellend abschließe.
Ja, ich wollte den eigentlich ja schon Anfang der Woche komplett fertig haben, aber dann die Woche davor hatte ich ja dann, lag ich ja im Prinzip komplett mit Grippe flach und habe dann nur so wild Schleim aus mir rauslaufend da rumgesessen und hier und da mal so eine Stunde geschafft oder sowas. Also bei weitem nicht so viel, wie ich wollte. Deswegen musste ich dann quasi bis einen Tag an, ja, zwei Tage vorm Event dann rummalen. Ja, und mir ist sogar eingefallen, das war mir aber, wann war denn das? Samstag war ich ja nicht auf das Spiel, war ich auf dem Weg zur Arbeit und ich sitze im Auto. Und dann fiel mir ein, so, boah, scheiße, du hast eine Stelle komplett vergessen zu bemalen. Und zwar hat der am Gürtel so einen, kennt ihr diese Space Marine Bits? Das ist wie so ein kleiner Stahlschrank, so eine Vitrine, die er daran mit so, wo so ein Schlüssel reingebunden ist oder sowas. Ja, ne?
So ein Mini-Reliquie.
Ja, genau, so. Und den habe ich mir halt, diesen Schlüssel, den habe ich mir halt ausgesucht für den, weil der ja auch als Charakter in unsere St. Cheros-Kampagne mit eingebunden ist. Und das soll halt so ein Keys of Hale-Relikt sein oder beziehungsweise so ein Ding dafür, so, ne? Und das wollte ich halt noch so ein bisschen geweathert haben und das habe ich komplett vergessen. Ich meine, gut, daran würde ich jetzt nicht gelegen haben, dass ich keinen Golden Demon mit nach Hause genommen habe.
Weiß man nicht. Was ich ja gesehen habe, einer unserer treuen Zuhörer, der liebe Gollum, der hat im Discord gepostet, der hat einen Space und Blood Angel mit Flammenwerfer gebaut und hat von Lego so eine halbdurchsichtige Drachenflamme vorne rangeklebt.
Ja.
Vielleicht hättest du das machen sollen. Vielleicht hätte der irgendwo noch eine kleine Lego-Plastikflamme haben sollen. Das wäre vielleicht das Zünglein an der Waage gewesen.
Möglich. Aber nee, dann hätte ich
sehr sympathisch, fand ich ein toller Umbau.
Jetzt dann hätte ich nicht mitmachen dürfen. So Sachen, also da stand jetzt nicht drin, bitte benutzt keinen Lego-Kram, aber das musste schon alles, was nicht selbst modelliert oder irgendwie geschnitzt ist oder geschliffen irgendwie, muss GW sein. Dann für Lego wäre ich disqualifiziert worden.
Ja gut, ist auch nur fair, ne?
Ja. Nee, aber ja, das war mein Butter-Progress. Das hatte ich dann noch hinbekommen. Trotz Siechtums und Golden Demon Stress.
Ja, nicht schlecht. Ja, voll gut. Ja, ich bastel die ganze Zeit an meinen Nightlords und hier mit unserer Heresy-Halunken-Nummer, die wir hier durchziehen mit unserer norddeutschen Gruppe. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Zuwachs bekommen. Jeremy macht ja auch mit und so. Also voll gut bin ich hier mit meinen Nightlords hart dabei, große Batch-Painting-Aktionen zu machen. Und ja, kommen wir gut voran. Aber das hat ja bei Butt Up auch nichts zu suchen. Dann können wir also starten in unsere Episode 87, Butt Up Maelstrom-Komplex, römisch 32. Und den Anfang macht doch glatt der liebe Grabowski, und zwar in 2895 913 M41.
Ganz genau. Prozess und Urteil der Sezessionisten ist die Losung. Und nach dem Fall von Butter Primaris wurden halt die verbliebenen Mitglieder der Astral Claws, Executioners, Mantis Warriors und Lamentas vor so ein Tribunal gestellt, um über ihr Schicksal zu entscheiden oder um sich da ein bisschen zu verantworten vielleicht. Trotz der Bemühungen von Inquisitor Frayn, den Prozess vollständig unter die Kontrolle der Inquisition zu stellen, wurde ein Konklave von 5 Ordensmeistern des Space Marines, die nicht am Konflikt beteiligt waren, gemäß der Tradition der Astartes zur Urteilsfindung einberufen. So, das einmal vorweg. Und während des Prozesses wäre der nächste Punkt, also so Aussagen, die während des Prozesses getroffen wurden, beziehungsweise wie halt die einzelnen Beteiligten da so am Acten waren. Fangen wir mal mit Captain Mirsan von den Salamanders an. Der verteidigte in einer relativ bewegenden, aber auch ehrwürdigen Rede die Ehre der Executioners, auch wenn er halt ihre Taten nicht gutheißen konnte. Also das finde ich sehr interessant, dass halt dieses Salamanders-Ding irgendwie auch wieder durchkommt. Also selbst dann, dass da nicht von abgelassen wird unter solchen Umständen, dass er so die sind, die immer was Gutes in den Leuten sehen oder nicht immer nur das Negative, das Schlechte halt sehen. Dann haben wir noch den guten Stibor Lazarek.
Stibor Lasertech.
Tote Ordens. Was denn?
Wir haben den Schlange nicht mehr Stibor Lasertech genannt.
Stibor Lasertech, genau. Ja, du warst gerade ein bisschen abgehackt, deswegen. Also Stibor Lasertech, der beinahe tote Ordensmeister der Firehawks, rief bitter zur vollständigen Vernichtung der besiegten Feinde auf, was bei einigen Mitgliedern des Tribunals auf Zustimmung
stieß. Ich finde die Firehawks super, dass die immer so ausbrechen.
Alle umbringen! Ja, vor allen Dingen längst eigentlich abgeschrieben, ne? Haben sich eigentlich, wurde die nicht schon zweimal nach Hause geschickt, aber so irgendwie halten die sich. Das ist immer so, ja, so auf dem Weg. Das ist wie dieser verrückte Onkel, der immer auf Familienfeiern irgendwas total Unangenehmes sagt.
Ja,
und dem
man
so.
Ja, aber wo man bei den
fragt mich auch total, warum die überhaupt noch Mitspracherecht haben.
Man muss ja bei den Firehawks auch sagen, kurz nach dem Bud-Up-Konflikt sind die dann ja auch im Warp verschollen. Ne? Das muss man ja auch mal. Also
wahrscheinlich aus Gründen, wegen solcher Aussagen. So von wegen, okay, wir dann
verschollen worden.
Wir haben jetzt mal einen Unfall hier.
Hat sich dann auch bald ausgepöbelt.
Ah, wunderbar. Naja, also schließlich sprach aber Inquisitor Frayn selbst, dessen leidenschaftliche und weise Worte, die Ordensmeister dazu halt aufriefen, sowohl die Taten der Männer als auch den Willen des Imperators abzuwägen und der Geschichte ihre gerechte Bewertung zu überlassen. So ein bisschen, klingt ja erstmal so ein bisschen transparenter, ne? So ein bisschen so Leute, entspannt euch mal. Also zumindest Richtung Stibor Lasertech auf jeden Fall. So würde ich das mal verstehen, dass das so ein kleiner Wink gewesen ist, dass er mal runterfahren soll und vielleicht mal eine Handvoll Bullrichsalz oder so nimmt, dass er mal ein bisschen runterkommt. Bullrichsalz, bestes Salz, ne?
Ist das nicht so, Ulrichsalz?
Ulrichsalz. Nee, Bullrich. Das ist schon richtig.
Okay.
Dem Ulrich sein Salz, ne? Sag mal, mach was gegen die Magengeschwüre, Laser.
Das ist das Salz von den Uli.
Uli ihm sein Salz, ne?
Das macht er ja auch mit in seine Nürnberger Rostbratwürste.
Nee, Uli wie Ulanor, ne? Weil nach Uli wurde da so einiges durch die Mühle gerieben und naja.
Boah.
Wunderbar. Wo wir gerade bei wunderbar sind, dann kommen wir doch mal zum nächsten Punkt und das sind dann Urteile und Strafen. Fangen wir natürlich an, so mit den Astroclaws. Die wurden einstimmig als Verräter verurteilt. Wer hätte es auch anders irgendwie
ahnen? Ja, aber auch eigentlich voll unfair. Da war ja nicht mal einer von denen zugelassen, um davor zu sprechen.
Ja.
Das ist halt
da wird mit zweierlei Maß gemessen, muss ich sagen.
Ja, also ich finde, da muss man auch mal auf den Täter hören. Also
nur weil man als ultraliberaler Neofaschist einfach keine Steuern zahlen möchte, ist das noch lang kein Grund, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.
Ja, das ist, also ich finde es auch ein bisschen doll. Also, ne, man kann sich auch einfach mal so ein bisschen entspannen halt und alles nur, weil die halt so zu den Waffen gegriffen haben gegen das Imperium, aber wer das nicht?
Ja, Moment mal, also ein Tyrann Brennen, der sich auch selber diesen Titel gibt, als ultraliberal zu bezeichnen, da muss ich jetzt direkt mal hier Protest einlegen.
Naja, ultraliberal war ja auch mehr so ein kleiner Wink mit Zaunverrichtung Argentinien.
Ach Gottchen.
Ach Gottchen. Das ist ja da die neue Bezeichnung für so allerlei, ich sag jetzt mal Menschen, die so einen Lifestyle fahren.
Der sieht aber lustig aus, das muss man ihm lassen.
Ja, Huron auch, besonders nach dem Melter-Anschlag.
Der Arme.
Ja, genau, der Arme. Und wer ist der schlimmere Tyrann? Der Imperator oder Huron? Also, keine Ahnung, ne? Lirum larum. Auf jeden Fall wurden alle überlebenden Ethereal Claws, die bereits schon in imperialer Gefangenschaft waren, halt komplett zur Hinrichtung verurteilt. Und das war einfach so, ne? Das war so, zack, bumm, der Hammer ist gefallen, Feierabend. Da machen wir den Sack zu, den Kopf ab oder wie auch immer. Die anderen überlebenden Sezessionisten, also Executioners, Mantis Warriors und Lamentas, da sah es ein bisschen anders aus. Die wurden halt ebenfalls für schuldig befunden. Das weiß man ja so oder kann man ja vermuten. Gegen den Codex Astartes und das uralte Bündnis mit dem Imperator verstoßen zu haben. So, also Larifari, mal dahin gesagt, ihr habt Scheiße gebaut, aber wenn wir euch jetzt auch noch komplett irgendwie wegrationalisieren, das wäre, glaube ich, so ein bisschen uncool und das würde man sehr wahrscheinlich sehr, sehr stark merken, meine persönliche Vermutung. Deswegen war ihre Strafe, beziehungsweise ihre Strafe bestand deswegen darin, einen 100-jährigen Bußkreuzzug anzutreten oder Kreuzzug der Sühne, ne? 100, oder war das doch?
Mhm. 100 Jahre, genau, Kreuzzug der Sühne, ja.
Dingens auch,
Penitent,
ne?
Kreuzzug der Sühne.
Das ist so, genau. die haben es mit den 100
sie
Jahren.
Halt, ohne das Recht auf die Rekrutierung von Nachschub, also von neuen Astartes-Brüdern antreten mussten. Und ihr Überleben lag halt allein in ihren eigenen Händen und in der Gnade des Imperators, wenn man das mal so möchte. Und das hat natürlich auch zu sehr brisanten Folgen geführt. So, und ganz genau, die Mantis Warriors, das sind ja meine Schätzchen, da mal angefangen, verloren halt alle Rechte an ihren angestammten Domänen im Endymion-Cluster und ihr Besitz wurde auf ewig den Firehawks, da sind sie wieder übertragen. Auch das ist halt so ein bisschen...
Warum?
Hat so einen komischen Beigeschmack. Ganz genau, hat einen ganz komischen Beigeschmack. Ich finde es auch ein bisschen hart scheiße, aber hey, so ist es halt nun mal, ne?
Dann, die müssen doch irgendwas gegen irgendwen in der Hand haben, ne? Ich meine, es wirklich, die sind doch von Anfang an negativ aufgefallen,
die haben Fotos.
Ne? Ja, ist
die
so.
Die haben Fotos, dass da irgendwer mit irgendwem in die Kiste gestiegen ist und irgendwelche Intrigen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder irgendwer hat da den Opel Manta von wem anders der kratzt oder irgendeine Scheiße ist da passiert. Irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, beim Vereinsvorsitzenden irgendwie auf die Fußmatte gekackt oder so. Irgendwas wird da gewesen sein.
Vielleicht, weil die das aufwendigste Farbschema haben. Vielleicht gibt es dafür extra Punkte oder sowas.
Das wird sein. Das wird es garantiert sein. Und weil sie einen Nagel im Kopf haben, das wahrscheinlich dann auch noch.
Ja.
Aber gehen wir mal weiter zu den Lamentas. Der Lamentas-Orden wurde zur Übergabe von Reparationsleistungen in Form von Schiffen und Kriegsausrüstung an die Minotaurs verurteilt, was halt eine formelle Bestätigung bereits vollzogener Maßnahmen war. Also das ist ein bisschen, das finde ich auch sehr fies, dass man denen das so, weiß ich nicht, das ist halt auch scheiße. Ich meine, die können ja nichts dafür. Das sind ja eigentlich gute Lamentas, so. Finde ich.
Ja, ja.
Ein bisschen
ja.
falsch verstanden vielleicht. So,
da gibt es auch dieses Meme, wo Huron ihm vorschlägt, ja, komm doch mit auf meine Seite, dann bin ich dein Freund. Und dann so, ja, ich habe auch sonst im Imperium nicht viele Freunde. Ich mach's.
Ja.
Das, ja, das ist es ja irgendwie, ne?
Genau. Und dann haben wir noch die Executioners da. Deren Orden erhielt im Vergleich zu den anderen so eine relativ mildere, oder ja, doch eine relativ milde Strafe, denn ihre beiden Ordenswelten wurden den Salamanders und ihren Nachfolgeorden treuhänderisch übergeben, anstatt sie vollständig zu verlieren. So, und sollte der Orden den Kreuzzug der Sühne überleben, könnten sie ihre Welten zurückerhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine mildere Strafe ist, aber ich finde, das hat so einen richtig fiesen Beigeschmack. Das klingt Wieso? Schon so wie von wegen so, na, pass mal auf, was da noch kommt.
Also, ich sag mal, in Treuhand der Salamanders, also im Prinzip war das für die eigentlich ein ganz guter Outcome. So mit den Salamanders.
Ja, auch für die Leute.
Wenn du nicht gerade minderjähriger Elder bist, hast du eigentlich ganz gute Karten.
Ja. Also dachte ich mir auch, eigentlich ist das Beste, was den Lamentas und auch den Leuten auf ihren Welten da passieren kann. Ne? Das jetzt erstmal eine Zeit lang. Das ist so, wenn einem Kumpel, der irgendwie handwerklich total begabt ist, was ausleisten, du kriegst es besser zurück, als wie du es weggegeben hast. Sowas ist doch immer.
Das ist natürlich auch geil.
Ne? So, ne? Win-win, würde ich sagen.
Ja, ja. Gut ist auch, wenn man handwerklich begabt ist, verleiht irgendwas und kriegt es dann kaputt wieder. Das ist auch toll. Das ist auch so ein Klassiker,
das kennt man ja. Wenn man mir Bücher leiht, ist es oft so.
Ja, nee, da ist nur Haarlack drin. Also war früher. Gott. Das hat aber einen großen Vorteil gehabt. Man konnte wenn die Bücher nass wurden, konnte es einfach abschütteln, weil alles abgeperlt ist.
Sehr gut. Solange es nur Haarlack ist, wovon die Seiten zusammenkleben, geht das ja noch.
Kommt drauf an, was man so für Bücher verleiht.
Naja, es kommt auf die Toilettenlektüre. Naja, also es ist halt, ne? Ja. Naja. So viel zu den Folgen für die Orden, aber es gab ja auch noch mehr als nur die Astartes-Orden, denn in der Marschstromzone gab es ja auch oder gibt es ja auch zivile Bevölkerung. So, und die Männer und Frauen der
Marschstromzone. Ich hab noch was zu dem Penitent Crusade.
Okay, gut.
Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Es gab mal im White Dwarf, bevor überhaupt, sag ich mal, die Red Corsairs, da kommen wir später noch zu, also die Roten Korsaren, und Huron Blackheart so richtig ausgearbeitet waren, also so das Nachspiel des Bud-Up Wars, waren die Leute schon im Bud-Up-Fieber. Und da gab es in den englischen White Dwarf-Ausgaben vom März 2005, das müsste White Dwarf 303 sein im Englischen, und der davor, die 302, gab es den Artikel oder so eine kleine Ladenkampagne oder Studiokampagne On the Trail of a Tyrant. Und da haben die auch so ein Penitent Crusade Kill Team, das habe ich schon mal erwähnt, sogar mit selbst ausgedachten, raufgepinselten Penitent Crusade Logo, mit so einer, es ist irgendwie so ein Typ in der Kutte mit so einem Schild und Schwert, haben sie halt auf einem Schulterpanzer und auf der anderen Seite ihr Ordenssymbol. Und da ist das so, weil das da noch nicht so ausschraffiert waren, dass die irgendwie zusammen auf so ein Penitent Crusade in den Mahlstrom gehen, um den Tyrannen zu jagen. Finde ich ziemlich cool. Und die findet man auch im Warmer Vault, das wollte ich eigentlich nur kurz mal sagen. Also wieder mal, man will natürlich keine Werbung machen, aber also für mich ist Warmer Plus schon wegen sowas, ist es schon lohnenswert, allein sich sowas immer mal wieder anzugucken, weil da auch so das erste gebaute Modell von Huron Blackheart ist und all sowas, als es noch kein Modell von ihm gab und nur ein Artwork. Das finde ich schon ganz geil. Das wollte ich nur einmal.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein schöner Fundus, an dem man sie bedienen kann. Ne?
Damit einwerfen, weil man da auch natürlich, weil es eine offizielle GW-Studio-Kampagne war, natürlich auch ein bisschen neuen Lore hat und sowas. Also so ein bisschen so ein paar Side-Facts und so. Und auf jeden Fall kreativ gebaute Modelle fand ich sowieso immer früher diese Studio-Sachen immer klasse. Also nur mal so. White Dwarf 303 und 302, das ist Februar und März 2005, findet ihr im Warhammer Vault.
Für Leute, die sich den gerne in physischer Kopie kaufen wollen, der ist bei eBay so für so 6-7 Euro drin.
Ja, ja, die, also vor allen Dingen auch die das deutsche Äquivalent dazu, genau, ist einmal der mit Frodo vorne drauf, wo er so Stich in der Hand hält, da war Herr der Ringe natürlich ganz groß zu der Zeit. Und ja, genau. Die kriegt ihr da auch. Ich habe die auch noch hier liegen. Ich könnte auch, hätte ich besser recherchiert, könnte ich euch jetzt auch direkt die deutsche Ausgabe dazu sagen. Aber es müsste auch der Februar und März 2005er deutsche White Dwarf sein.
Ja, cool. Sehr schön. Dann einmal kurz zurück zu den Folgen für die zivile Bevölkerung der Mahlstromzone. Denn die Männer und Frauen der Mahlstromzone, wie schon erwähnt, die von einem Jahrzehnt des Krieges betroffen waren und des Blutvergießens und so weiter und so weiter, fielen unter die Kontrolle des Administratums und natürlich forderten das Adeptus Mechanicus und die Inquisition auch ihre eigenen Anteile an der Region, um da ihre Interessen vertreten
zu können. Und denen ist natürlich auch Krempel versprochen worden, ne? Also
ja, ja, sicher. Und ohne die geht's ja auch nicht. Die sind ja immer da. Und wenn's auch nur zum Schluss ist, um einmal zu sagen so, hallo, wo sind unsere Prozente? Mhm. So, und dann war's das soweit. Dann geht es weiter mit der Belohnung der Star Phantoms.
Mhm. Oder? Ja, und belohnt wurden sie. Also die Star Phantoms, wie wir ja wissen, ein Orden, der relativ spät eintrat, aber dann auch echt direkt an vorderste Front geschmissen wurde und da auch sehr stark verschlissen wurde. Also gegen Ende des Badab-Krieges stehen die Star Phantoms bei nicht mal mehr einem Drittel ihrer ursprünglichen Stärke und ja, müssen jetzt gucken, wie sie halt weiterkommen. Ja? Als Belohnung, zweifelhafte Belohnung, bekommen die den Badab-Sektor. Klingt jetzt erstmal verdammt toll, aber man darf ja nicht vergessen, wir haben zum einen halt einen Orden, der echt nicht mehr die Stärke hat, die er eigentlich haben sollte. Und zum anderen ist das ja ein Sektor, der jetzt über einen echt nicht gerade kleinen Zeitraum ziemlich geschleift wurde. Ne? Also da ist auch sehr, sehr viel einfach jetzt kaputt. Ihre Aufgabe ist es dort halt so polizeiliche Pflichten zu erfüllen. Die sollen halt erstmal gucken, dass der Wiederaufbau da vonstatten geht. Ne? Also Wiederaufbau heißt, dass das Imperium da einfach wieder Steuern einziehen kann. Ne? Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ne? Kennt man ja. Da wollen die halt immer ihre Kohle haben. Darum ging es ja auch im Ursprung. Und natürlich die Enthuronifizierung. Weil hier und da so ist ja von heute auf morgen nicht so eine Bevölkerung da oder so eine von so einem ganzen Sektor die Bevölkerung, die hören ja nicht von heute auf morgen auf, dem Tyrannen zu folgen, ne, und wenn es im Kopf ist. Also muss da halt erstmal noch ein bisschen weiter rasiert werden. Also die waren lange ein flottenbasierter Orden, da vor ein paar Jahrhunderten ihr Heimatplanet vernichtet wurde.
Hatten die wir auch gerade gehabt mit dieser Hut-Invasion und so. Ganz, ganz schlimme Sache. Mit dieser Hut-Invasion und so, das hatten wir auch gerade thematisiert vor ein
paar Folgen. Hut sind ja auch eine fantastische Xenos-Fraktion. Ich hoffe, die kommen irgendwann mal und dann bin ich sehr gespannt, wie die dargestellt werden. Weil ich glaube, das wird mal was ganz was anderes. Und die haben zum einen ja gar nicht mehr so großartig die Mittel, weiterhin ein großer flottenbasierter Orden zu sein. Und außerdem ist ja die Haupt-Battle Barge, also ihr Flaggschiff, die Memento Mori, ist halt sehr, sehr schwer beschädigt. Und deswegen beschließen die dann, die Battle Barge auf dem Eismond von Yaga zu landen. Dort aus der schwer beschädigten, gelandeten Battle Barge, das halt quasi als Grundstein für eine neue Ordensfestung zu nehmen. Ne? Also die werden dann wieder ansässig und haben halt dementsprechend auch vor, wirklich lange im Badab-Sektor zu bleiben. Es ist halt, ja, sagen wir mal, ein Pyrrhus-Sieg, weil das ist alles andere als ein großartiges Geschenk, ne, dieser Sektor. Das wird in erster Linie sehr, sehr viel Arbeit werden.
Ja, als nächstes haben wir dann 5997913M41 und dann kommen wir zu der Trauer von Tranquility. Klingt ein bisschen nach Lamentas, hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Und zwar ist es so, dass die ersten Einsatzgruppen Imperial Navy nach Vajania verlegt wurden. Nach der Stationierung der Steuerprüfung des Administrators auf Sagan, also die wollten also, wie ihr eben schon sagtet, da wieder so ein bisschen Grund reinbringen, haben halt die anderen loyalen Streitkräfte der Space Marines begonnen, sich wieder zu ihren Heimatwelten oder ihren neuen Kreuzzügen und neuen Taten zuzuwenden und sich immer weiter aus der Mahlstromzone abzuziehen.
Aber da hat man es direkt wieder, ne? Zuallererst mal, okay, Administratum kommt, erstmal wieder Steuerprüfer rein. Ne? Wir müssen gucken, dass hier wieder alles wieder gerade gezogen wird.
Ja gut, ne? Aber muss ja auch wieder laufen, so, ne?
Ist ja auch lange noch liegen geblieben, ne?
Ja, total. Also du willst ja auch da, ich hatte ja auch einen Grund, warum sie da überhaupt Krieg gemacht haben, ne? Also muss man ja auch mal so sagen.
Würde mich nicht wundern, wenn die da jetzt auch erstmal großartig rückwirkend versteuern dürfen.
Genau, natürlich. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Space Marine Orden ziehen sich halt alle da zurück, hauen alle wieder ab. Das Imperium kommt mit seinen Verwaltungsorganen und da wird die ganze Mahlstromzone liegt halt nun in neuen Händen. Die ganzen Leute, die da vorher was zu sagen hatten, sind ja eh entweder tot oder wurden halt festgenommen oder vertrieben. Und so wurde das alles in neue administrative Hände gegeben. Dann hat das letzte große Schlachtschiff der Loyalisten, und zwar die Schwert von Ordon, das gehört zu den Red Scorpions, hat sich halt verabschiedet. Und erst dann... Ja, mega, das stimmt. Und erst dann erreichten die Loyalisten, oder beziehungsweise die neuen Verwaltungsorgane, eine sehr, sehr dunkle Nachricht und von einem sehr finsteren Schicksal, welches das Tranquility-System ereilt hat. Ja, und zwar haben doch damals, wenn wir uns erinnern, in der letzten Folge die Carcharodons relativ abrupt, nachdem sie da diese ganzen thermonuklearen Explosionen verursacht haben auf Bada Primaris, haben sie relativ abrupt das Schlachtfeld verlassen und sind abgehauen. Und alle so, hä? Ja gut, jetzt sind die weg, wir haben ja auch erstmal was anderes zu tun, zum Beispiel einen Tyrannen erschießen. Die sind aber nicht direkt nach Hause, beziehungsweise sie haben ja nicht wirklich ein Zuhause, aber sind nicht direkt wieder in die entlegensten Winkel des Imperiums abgehauen, sondern sind erstmal noch in den Endymion-Cluster zurückgeflogen. Ja, und da haben sie sich dann erstmal die Zustimmung der Firehawks eingeholt, die sympathischen Kerlchen, die fantastische Diplomaten sind, und haben das Tranquility-System angegriffen. Und wie wir uns erinnern, das sind ja einst die großen Rekrutierungswelten und Trainingsgebiete der Mantis Warriors gewesen. Ja, von diesen Welten haben sie sich eine ganze Generation von männlichen Kindern geholt, um ihre eigenen Verluste zu erneuern, und zwangen dann ihre Auserwählten bis zum Tode zu kämpfen in so richtig krassen Wettkämpfen, um ihren Wert für die Reihen der Carcharodons zu beweisen. Es ging halt um Leben und Tod.
Ja, normalerweise. Ich möchte mal kurz unterstreichen, ne? Es geht um Kinder. Das sind jetzt keine jungen Erwachsenen oder sowas.
Es geht um Kinder, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Genau, also so 10-Jährige, die sich dann gegenseitig umlegen. Ja,
fliegenmäßig.
Normalerweise holen die sich ja immer ihren Blutzehnt. Da hatten wir in der Carcharodons-Folge auch schon mal drüber gesprochen. Aber der Blutzehnt basiert ja auch so ein bisschen darauf, dass immer noch genug Kinder auf der Welt bleiben, damit da auch eine neue Generation gegründet werden kann. Hier aber haben sich die Carcharodons einfach alles geholt, was dieser Altersspanne entspricht. Und die es überlebt haben, sind mit den Carcharodons gekommen, und die anderen liegen da halt tot im Staub. So, die bemannen dann halt ihre ganzen Schiffe, haben natürlich auch nochmal ihre Sklaven und Bediensteten aufgestockt. Den Stahlzehnt haben sie sich wahrscheinlich auch nochmal irgendwo schnell geholt. Und die verbliebenen geheimen Basen der Mantis Warriors wurden dann auch noch von den Carcharodons geplündert. Nachdem sie dann im Blut bezahlt worden waren, machte sich die Carcharodons Flotte auf den Weg. Und ihre letzte bekannte Sichtung erfolgte durch so eine Exploratorboje, und die stellte fest, dass sich die Flotte auf Kurs in den Warp und erneut in Richtung des galaktischen Randes machte, um da halt in der schwärzesten Schwärze des Alls den Loyalisten zur Hilfe zu kommen, wo auch immer sie gebraucht werden. Carcharodons Sachen halt, die von Carcharodons gemacht werden. Das ist so ein bisschen so deren Abgang. Also die haben erstmal nochmal, während da die Mantis Warriors gerade beim Vorsprechen vor diesem Tribunal waren, haben die dann erstmal schön da richtig abgesaugt.
Ja, und wie wir uns erinnern, die Mantis Warriors, die waren ja auch auf ihrem Planeten sehr beliebt, ne? Also die waren ja schon dafür bekannt, dass sie auch gut mit den Leuten umgingen. Hat sich dann wahrscheinlich stark geändert mit den Carcharodons.
Ja, die Mantis Warriors überlegen sich das nächste Mal, glaube ich, zweimal, wem sie da ihre Treue schwören.
So, hey, ich bin der Neue, ich bin der Despot von... Vom Ahab-System.
Also wenn er sich schon als Despot vorstellt, dann muss es ein richtig feiner Zeitgenosse sein. Da gehen wir mal mit, würde ich sagen.
Also
das ist auf jeden Fall.
Also zweimal werden wir schon nicht auf so jemanden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Als wenn das jetzt nochmal genau so passieren würde.
Wie beim letzten Mal.
Und dann kurz vor Ende unterhalten sich zwei Space Marines. Hättest du nicht einfach
deine Schnauze halten dabei.
Können?
Sie würden lachen.
So, gut. Tod der falschen Imperator.
Moment. Ja. Und dann kommen wir auch schon zu dem lebensbejahenden Titel des nächsten Kapitels, und zwar Auslöschung 1009915 M41. Also der Bada War ist schon seit 2 Jahren vorbei, und dann passiert nochmal was.
Ganz genau. Nach seiner Rückkehr nach Terra und als seine letzte Handlung, bevor er seine Autorität niederlegte, ordnete Inquisitor Frayn, unser Kumpel, ein Tilgungsedikt gegen die Esrel Claws, Tiger Claws und natürlich auch ihren Anführer Luft Huron an. So, dieses Edikt forderte die vollständige Auslöschung ihres Namens und ihrer Taten aus den imperialen Archiven, um ihre Sünden zu tilgen. Unter Aufsicht des Adeptus Terra wurde dies auch durchgeführt. Das ist mal so ein richtiger Leberhaken auf jeden Fall. Das ist halt einfach, wie ich vorhin schon mal schön gesagt habe, wegrationalisiert. Das ist ja richtig mies.
Ja, aber man muss auch mal, dadurch bewahrt er die natürlich auch vor dem Schicksal, als Primaris-Orden wiederbelebt zu werden. Also ist ja eigentlich auch
eine Win-Win-Situation. Ja gut, das stimmt natürlich auch.
Ist so. Hattet ihr dieses geile Dings gesehen, die Tage? Nee, dieses Meme? Primaris-Axenos-Scam? Das war, hatte einer irgendwo bei Instagram, habe ich es gesehen. Das war dann so Primaris Axenos-Scam. Das fand ich ziemlich gut.
Aber grundsätzlich wäre es ja irgendwo witzig gewesen, wenn die dann zumindest in irgendeiner Kurzgeschichte dann wiedergekommen wären. So, huhu, da sind wir wieder. Nicht zwingend als Primaris jetzt, aber hey. So,
wie?
Naja,
in Anführungszeichen. So, ja, aber die verstehe ich jetzt auch nicht so. Die kommen doch wieder.
Nein, genau so.
Ich habe Kopfschmerzen.
Egal. Also, mich schockt gar nichts. Also wenn GW auf einmal sagt, wir machen jetzt ein Primaris-Roman über Astral Claws, also wäre jetzt nichts, was mich jetzt total überraschen würde. Wo ich sagen würde, hey, das geht doch aber nicht.
Offensichtlich geht alles, grundsätzlich.
Offensichtlich geht alles.
Hatten die nicht, die hatten doch irgendwelche Orden, die längst ausgelöscht waren, als Primaris wiedergebracht, oder nicht?
Das war ja, die haben die Souldrinkers doch komplett entwertet. Die Souldrinkers hatten doch eigentlich einen ziemlich finsteren und abgeschlossenen Lore so. Und dann haben sie doch, als Wiedergutmachung haben sie die doch komplett sterilisiert als
richtig bescheuert. Primaris. Die sind halt mega cool lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt.
Scheiß.
Einfach den komplett.
Also vor allen Dingen, wofür hat man denn die Soul Drinkers gemocht? Garantiert nicht wegen ihres Farbschemas, sondern weil die halt einen richtig geilen finsteren Lore dahinter haben. Und so, ja, wie können wir die jetzt wieder reinbringen und die möglichst kacke machen? Wir nehmen alles, was die interessant gemacht hat. Da.
Yeah. Und der spinnenärschige Ordensmeister, den nehmen wir auch noch und
der Spinnenherrscher,
ist jetzt irgend so ein Ultramarine, der eine lila Rüstung anhat. Cool.
Ja, yeah, das lieben die Fans. Und die CEOs, die sitzen sich so gegenüber und fangen an, sich so, gucken sich so tief in die Augen und fangen so langsam und dann immer fester an zu nicken. So.
Das ist es.
Richtige Scheiße.
Die Leute haben doch eh Angst vor Spinnen, oder? Ja, meine Frau hat auch Angst vor Spinnen. Ja, meinst du doch, siehst du, das nehmen wir lieber raus.
Ich habe sie immer gehasst.
Wen? Deine Frau oder die Spinnen?
Die Spinnen.
Achso. Oh, wunderbar. Es hat sich schon wieder gelohnt, heute aufzustehen.
Das ist der CEO im Nachhinein noch so reinschreit. Ich habe immer Spinnen gehasst, alle. Das ist der CEO mit den der kleinste Anteilseigner ist. Das ist so der. Der muss mitmachen.
Also, war's das schon, Grabowski?
Nee,
da mit der geht's Auslöschung.
Noch. Nee, da geht's noch weiter.
Guck mal, habe ich mir doch gedacht.
Ganz genau. Die offiziellen Aufzeichnungen über den Badab-Krieg wurden nämlich absichtlich verändert und gesäubert. Und die Inquisition sorgte dafür, dass unerwünschte Fakten entfernt wurden.
So. Habe ich mir doch gedacht.
Ganz genau, Selbstschutz halt, ne? Dies war der Beginn einer vollständigen Reinigung der Geschichte, sodass die Erinnerung an den Verrat der Esrel Claws und ihre Verbündeten aus den Annalen des Imperiums vollständig verschwand. Das war dann halt weg. Das Imperium wandte seinen Blick anderen Bedrohungen halt zu und die Ereignisse des Badab-Kriegs verblassten allmählich im Gedächtnis, während sich die bürokratischen Räder des Imperiums weiterdrehen konnten, wie so oft. Und das war's dann mit der Auslöschung.
Ja, das ist die Auslöschung und das Edikt, was quasi Inquisitor Frayn dann erlassen hat. Und sein Aufruf zur Auslöschung bestätigte sich auch alsbald, denn 5-113-927 M41 häuften sich in der Malstromzone und vor allen Dingen in den Pale Stars immer mehr Korsarenüberfälle, also Chaos Space Marine Korsaren, unterstützt von allerlei Schund und Abfall der Galaxis, überfielen immer mehr Versorgungsflotten, größer angesetzte Feldzüge wurden gemacht. Das sind Chaos Space Marines bzw. Renegade Marines, die sehr, sehr taktisch agiert haben, also weniger chaotisch, weniger triebgesteuert, sehr, sehr mit sehr viel Kalkül, und es wurden immer mehr, naja, Highlights auf Rüstungen gesehen, die einem irgendwie bekannt vorkamen. Und es wurde gemunkelt, dass die ganzen einem Korsarenherrscher folgen, der sich selbst Huron Blackheart nannte. Ja, und um Inquisitor Frayn dann in einer besorgniserregenden Nachricht zu zitieren: "Can it be true? Can the tyrant of Badab yet live? At least in some form by some fool agency? I have seen too many miracles, both wondrous and nightmarish, to claim it cannot be so. Are we, mankind, then doomed to be always the father of our own torment, the genesis of our own destruction, time and time again? God Emperor help us, ever has it been so." Ja, offensichtlich ist der Tyrann von Badab zurück. Es gibt also kaum einen Charakter in Warhammer 40.000, der, sag ich mal, so ausschraffiert ist wie Lob Furon und so oft auch auftaucht, ne? Also er hat wenig Romane, wo er wirklich die Hauptrolle spielt. Da ist ja eigentlich eher so Master of the Maelstrom, der Huron Blackheart Roman, eigentlich so der einzige, wo er wirklich so die Hauptrolle spielt. Es gab noch irgendeinen ganz alten, wo er auch auf dem Cover ist, ne? Auch mit der Hamadryer und so. Ich sehe das Bild quasi vor mir. Aber im Prinzip ist er ganz oft als Nebencharakter da, ne? Sei es jetzt in, er spielt in dem ganz aktuellen Lore halt eine große Rolle. Er kapert ja das, die McCracks Ehre zum Beispiel. Er stellt ja, beziehungsweise Red Corsairs, also seine Gefolgsleute, die roten Korsaren, die stellen den Ultramarines eine Falle, und mit Hilfe von hier diesem Faith Weaver, Herrscher des Wandelns, kerkern sie ja auch Gilliman kurzzeitig auf so einer Blackstone Fortress ein. Das haben wir, glaube ich, schon mal erläutert. Die tauchen ständig auf. In der Nightlords Trilogie sind sie dabei. Richtig viele, also wer auf die ganzen Abenteuer von Uriel Ventress steht oder auch von Honsu und seinen Iron Warriors Kompagnons, die sich ja irgendwann überschneiden, also Uriel Ventress und die Honsu-Saga überschneiden sich ja hier und dort. Und da gibt's eine ganz spannende Geschichte, auch nennt sich Skull Harvest, gibt's für irgendwie 4 Pfund oder so bei der Black Library als E-Book. Kann ich nur empfehlen. Ist so eine Dreiviertelstunde Lesespaß, würde ich schon sagen. Also eine etwas längere Kurzgeschichte. Und ständig taucht Huron auf, und so kriegt man immer so kleinere Häppchen, wie der Charakter so ist, wie der aufgebaut ist. Viele Schnittstellen und viele Querverweise zum Badab War, das macht natürlich richtig Spaß, vor allen Dingen, wenn man in der Lore, jetzt nachdem ihr hier das mit uns so tapfer durchgestanden habt, seid ihr natürlich auch voll im Bilde und richtige Badab-Profis, und dann macht das irgendwie auch, finde ich, richtig Spaß, jedes Mal, wenn Huron Blackheart auftaucht, findet man so kleine Hints, wo man dann so ein bisschen belohnt wird dafür, dass man den Lore kennt, weil das der Otto-Normalleser überliest das, glaube ich, und uns fällt das halt so ein bisschen auf, ne? Da gibt's ganz viele so kleine Querverweise. Also Huron kommt wohl nach dem Ganzen, er flüchtet ja so mit 200 Astral Claws von Badab Primaris, wird da ja von seinem Valtex, von seiner rechten Hand quasi gerettet und evakuiert. Und die, auf dem Weg in die Malstromzone treffen sie wohl noch 100 weitere Astral Claws und kommen dann da Malstrom an. Und dann entdecken die so eine Welt, weil die müssen irgendwann mal landen zu irgendeinem Zeitpunkt, um Huron halt richtig zusammenzuflicken. Und dann finden sie eine Welt, die halt so übervölkert ist von ekelhaften Tiermenschen, Mutanten. Da rennen Leute rum, die sehen einfach aus wie ein schlecht rasierter Hodensack mit Hörnern und Zähnen und all sowas. Cool. Also ganz... ganz schlimme Leute. Also.
Wie Lutz.
Wie Lutz.
Nichts für ungut. Aber der freut sich für jede Erwähnung.
Ja, gut. Also natürlich so. Also wirklich, nur die Kommentarspalten auf Brückenkopf sind schlimmer. Also ganz, ganz üble Ecke da. Und da fühlen sie sich denn direkt heimisch und tatsächlich tauft Euron dann, nachdem sie ihn da wieder zusammengeflickt haben, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, dass er dann halt wirklich so gerettet und da mit halbdämonischen Kräften und allen Bemühungen seines eigenen völlig dezimierten Apothekarions, kriegen sie ihn wieder zusammengeflickt und ohne seine Rüstung kann er auch nicht so richtig rumlaufen. Er wird auch in jeder Geschichte so ein bisschen anders beschrieben. Da habe ich erst gedacht, das ist halt schon sehr drastisch unterschiedlich, weil ich sag mal, aus Sicht von Graham McNeil ist Euron halt immer noch so ein super charismatischer Anführer, der da alles im Griff hat und voll der starke Typ ist, übermenschlich groß und. Wenn du aber bei Aaron Dembski-Bowden von Euron liest, ist der halt ein absolut abgefucktes Wrack, der auch schon voll die, sag ich mal, Zuckungen hat und irgendwie so halb auseinanderfällt und komplett wahnsinnig ist. Und in dem Euron Blackheart-Roman von Mike Brooks, heißt der Mike Brooks? Warte mal, ich drehe mich mal kurz um. Mike Brooks. Ja. Wird er halt so dargestellt, der ist halt schon irre und irgendwie so ein bisschen größenwahnsinnig, aber er hat halt schon irgendwie noch sein taktisches Geschick und seine Kampfkraft zusammen so. Und er wird halt immer anders dargestellt. Ich glaube, da sind wir bei Mike Brooks am ehesten da, was der Realität entspricht. Und da muss ich immer an eine Folge aus diesem Warhammer 40k, sondern generell so ein Games Workshop Podcast, der mal offiziell von dieser Voxcast, der von Games Workshop offiziell mal losgetreten wurde, da werden ja auch immer wieder Autoren interviewt und da hat mal einer gesagt, ich glaube, das war sogar Aaron Dembski-Bowden, dass man ja gar nicht mal immer so derbe auf die Fakten beziehungsweise Lore-Fakten achten sollte, sondern dass immer der Roman aus dem jeweiligen Blickwinkel beschrieben wird. Und ist natürlich klar, der Super-Empath Talos, der halt auch psionisch begabt ist, sieht natürlich Euron mit einem anderen Auge als so ein stumpfer Honsu, ich habe einen Necron-Arm und eine dicke Axt, guck mal, mein Bizeps strahlt. Der hat natürlich einen anderen Blick auf die Leute als so ein Talos. Und den Aspekt fand ich dann wieder ganz, ganz witzig, wenn man diese unterschiedliche Darstellung sieht. Naja, auf jeden Fall haben sie da diese völlig verkackte Welt gefunden. Und die hat Euron dann, nachdem sie ihn zusammengeflickt haben, direkt umgetauft in New Buddup, was ich total sympathisch finde.
Ist schon Nostalgiker, ne?
Ist ein Nostalgiker, ist ein richtig romantischer Typ. Und der hat dann direkt den Palast der Dornen nachgebaut. Hat er da in so eine schwarzsteinische Felswand schlagen lassen. Und dann jetzt hat er halt statt besser. Statt dieser Domina-Makropole ist halt dieser Palast der Dorn halt von so Slums umgeben. So wird das halt ein bisschen beschrieben mit so ganz verruchten Bars und ganz schlimmen Etablissements, riesigen Straßenmärkten, wo du irgendwie alles kaufen kannst, von Dämonenkoks bis zu irgendwie einem Teufelsschwert. Und da geht halt alles. Das sind 1000 Xenos-Völker und Chaos Space Marines aus allen Himmelsrichtungen, sammeln sich da, handeln da mit Waren. Dann ist da dieser krasse Spaceport, hängt da drüber, hier Hell's Iris. Den hat er noch dahin manövriert, was auch so ein Umschlagplatz für alle möglichen Renegatenbanden ist und so. Also Euron hat das da echt gut im Griff, ne? Also Abaddon, der immer so ein bisschen als so mystische Gestalt auftaucht und jetzt leitet er wieder mal den Untergang der Galaxis ein. Da ist Euron schon so ein bisschen... Ja, ich würde jetzt nicht nahbarer sagen, aber der ist auf jeden Fall, was das angeht, so ein bisschen besser ausschraffiert, was der so in seiner Zeit macht, die er nicht gerade auf irgendwelchen dunklen Kreuzzügen verbringt. So. Ja. Der ist halt Herrscher von diesem Piratenimperium da quasi.
Der ist halt auch bescheiden, ne? Ist halt schon Mann des Volkes auch.
Total bescheidener Typ auf jeden Fall. Dann hat er da auf seinem New Buddup sitzt er halt in seinem Thronsaal und veranstaltet da den Skull Harvest, ne? Also die Schädelernte. Da hat er so eine Arena, die heißt Arena der Dorn. Also der ist auch einfach kreativ, was so die Benennung seiner verschiedenen Areale da angeht. Das ist die Arena der Dorn und da veranstaltet er halt in so einem gewaltigen Kolosseum so Blutspiele. Aber das ist nicht nur zum Vergnügen da. Nee, da ist es so, da tritt immer, du hast einen Chaos-General oder einen Champion, muss nicht Chaos sein, da sind zum Beispiel auch diese Zoatels, diese komischen Axolotl-Gecko-Wesen, die tauchen auch öfter mal bei Uriel Ventris auf, die sind auch mit Honsu verbündet in dem einen Roman und da kommst du halt mit deiner Warband hin oder mit deiner Armee, als Anführer meldest dich da an, schlägst dann auch dein Lager auf, außerhalb vom Palast, also von dem neuen Palast der Dorn, Und das sind teilweise richtige Festungen, die da bauen. Also Honsu, so als Iron Warrior, hat halt so eine richtige kleine Festung mit seinen Leuten. Und dann gibt's auch schon so ein paar Geplänkel und ein bisschen aufs Maul, schon bevor dieses Skull Harvest anfängt. Und ich glaube, Nils hat auch schon mal über die Skull Harvest, hast du schon mal so angerissen, ne?
Ja, ja. Leute, die uns schon länger hören, in den ersten Folgen oder in den ersten frühen Folgen hatte ich das mal so ein bisschen thematisiert. Aber es ist schön, dass du es jetzt noch mal etwas ausführlicher ausführst. Das hatte ich damals ja schon gesagt. Irgendwann müssen wir das mal machen. Das ist nämlich ein total geiles Thema, was er da
am Start hat. Also ich habe das auch gerade erst. Ich habe das gestern fertig gelesen, das ist die Geschichte, fand ich richtig gut. Auf jeden Fall, die bauen sich da alle so auf, dann gibt es vorher schon mal ein bisschen aufs Maul und dann ist es so, dann treten sie alle an in diesem krassen Mortal Kombat-mäßigen Wettkampf, können ihre Champions in den Kampf schicken und so, spannen sich natürlich für den Endkampf unter den überlebenden Anführern auf so und das Heftige daran ist, immer wenn ein Champion von der anderen Warband den anderen Champion erschlägt, wird ein Teil dieser Warband dem amtierenden Champion und seiner Warband unterstellt. Die Chaos Space Marines und andere Renegaten fahren halt dahin, um ihre eigenen Truppen aufzustocken. Du kriegst halt dann die Kämpfer deines Gegners unterstellt, wenn du ihn erschlägst.
So. Ist ja auch im Prinzip die einzige Möglichkeit oft für Chaos-Truppen neue Astartes zu gewinnen, weil in den wenigsten Fällen können die ja neue machen.
Ja, genau, deswegen sind sowas wie die Roten Korsaren oder die Black Legion halt auch vom Lore her in 40k das realistischere, ne? Also so Night Lords sterben halt aus, zum Beispiel. Die können sich halt nicht halten. Die Wordbearers können ja auch quasi nur unter Abadons Segen noch weiter agieren. Die sind einfach, werden zu wenige, so, ne? Iron Warriors haben ja ihre Mittel und Wege. Aber da können wir mal an anderer Stelle ein bisschen drüber schnacken. Auf jeden Fall veranstaltet er zum Beispiel dieses Skull Harvest. Er hat halt diese Hell's Iris, diese krasse.
Hell's Iris der Dornen.
Ja, Hell's Iris der Dornen, natürlich. Da hattet ihr noch was zu, wie das Ding vorher hieß, ne? Bevor er das im Imperium aus den Händen gerissen und mit dem Mahlstrom genommen hat. Ne?
Das hieß, warte.
Kanans
Ei.
Kanans Ei, ja.
Der Dornen.
Ja, gut. Der Huron, der guckt da so rum. Und ich glaube, über die Roten Korsaren, die sind doch recht präsent. Also so eine Renegatentruppe. Gibt es auch viele Farbschemata, Bilder zu, viele Beispiele. Und die wurden anfangs, als das nach dem Bad of Warhammer White Wharf immer so ein bisschen eingeführt wurde und auch in Uriel Ventris hier Schwarzer Himmel, Schwarze Sonne oder wie das heißt, wo er da auf Metrengard, auf diesem Crazy Iron Warriors Dämonenplaneten ist, das habe ich beim ersten Mal lesen gar nicht so richtig gecheckt. Da gibt's doch diese Renegatentruppe um diesen Varnes, um diesen gefallenen Ravengard. Und die werden ja so beschrieben, dass die noch ihre alten Rüstungen anhaben, halt mit super viel Battle Damage, aber ihre Ordenssymbole mit roten Balken durchgestrichen. So, da bin ich damals überhaupt nicht drüber gestolpert, weil genau so wurden Hurons Korsaren in diesem besagten White Dwarf Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, On the Trial of a Tyrant, genauso werden die da dargestellt. Das heißt, dass ja in diesem Uriel Ventris Roman im Prinzip diese Mini-Warband um diesen Ravengard Leute von Huron Blackheart sind. Das finde ich total spannend, finde ich richtig, richtig cool. Und das bestätigt Huron Blackheart nämlich auch in dieser Kurzgeschichte Skull Harvest, dass dieser Varnes eigentlich mal einer von seinen Leuten war. Aber er ist dem auch nicht böse oder so. Also Huron ist da irgendwie relativ fair. Der ist dann so, ja, nice, dich mal wiederzusehen, ne? So. Also nicht, dass der in Ungnade gefallen wäre oder so, aber der ist da ganz, ne, macht einen guten Klassenstandpunkt klar, sag ich mal. Und genau, dann macht er noch einen richtig crazy Reveal in dieser Kurzgeschichte. Also wer nicht gespoilert werden will, der spult jetzt am besten mal nach 30 Sekunden vor. Und zwar bestätigt er, dass dieser Androkles, der ihn damals mit diesem Melter auseinandergeschossen hat, jetzt für, also er hat, nachdem er genesen war, dies und das, hat er die Seele von dem aufspüren lassen im Warp, von seinen Dämonenverbündeten. Und Androkles wird bis in alle Ewigkeit immer in seine kleinsten Bestandteile zerrissen von irgendwelchen blutdürstigen Dämonen, dann wieder zusammengesetzt und wieder zerrissen. Als Strafe.
Geil. Da kann man nicht sagen, er wäre nicht nachtragen.
Sehr malerisch, ne? Ja, auf jeden Fall.
und Nostalgiker. Also er sagt den Namen Androkles nicht, aber der Honsu, dieser Iron Warrior, ist halt relativ respektlos am Anfang ihm gegenüber. Und dann sagt halt Huron, naja, der Letzte, der in meinem Thronsaal so respektlos zu mir war, den habe ich, und dann erzählt er halt, die Seele aufspüren lassen und für alle Ewigkeit auseinanderreißen und wieder zusammensetzen lassen. Also, ja, cooler Move auf jeden Fall. Also ich mag den, ich finde Huron fantastisch. Ich finde den Lore gut, ich finde das mit dieser Hamadria super, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, dass die ihm so halbwegs psionische Kräfte und auch Vorsehungskräfte verleiht und so. Also ich finde das rundum super. Ich finde Huron klasse.
Total, beteilig.
Ich habe gar nichts gemacht, meint er. Gar nichts.
Und dieser Shiva Paints heißt er, glaube ich, auf Insta, der bemalt auch fantastische rote Korsaren. Falls man mal richtig tolle rote Korsaren immer zu jedem Modell noch so ein bisschen selbst ausgedachten Lore, aus welchem Orden der vorher kam und so, da darf ja jeder mitmachen, der sich anmeldet. Ja, finde ich ganz super. Also da können wir mal reingucken bei Shiva Paints. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das soll es aber erstmal gewesen sein zu unserer kleinen Was wurde eigentlich aus Folge, oder? Oder haben wir noch was?
Ganz kurz, ich meine, ich gucke auch mal kurz, ob das der auch war. Ich meine nämlich von Klotti von den Ironsleet-Leuten. Der nennt sich jetzt aber anders. Scheiße. Ja. Aber ich finde es so schlimm, wenn Leute ihren Namen bei Instagram
wechseln. Das finde ich auch furchtbar.
Aber
man behält doch gefälligst seine peinlichen Namen, die man sich da irgendwann mal gegeben hat. Obwohl man gar keine Iron Warriors großartig bemalt, oder Dennis?
Ich habe immerhin ein ziemlich schickes Skillteam und ich hatte 25.000 Punkte Iron Warriors, ne? Also.
Oder du gibst dir so einen epischen Namen wie Skriptor Peter.
Skriptor Peter. Das ist einfach eine wandelnde Legende, ne?
Also ja, voll.
Kann ich auch immer nur empfehlen. Schaut da mal vorbei, lasst ein Like da bei Skriptor Peter.
Ist ein das geiler ist
auf
Typ.
Jeden Fall. Irgendwann kommt noch mal der große Homebrew-Lore mit eigens geschriebener PDF und so zu dem besagten Skriptor-Peter der Kakerodons.
Ja, auf jeden Fall hat besagter, ich meine, das war Klotti, der hat nämlich auch richtig geile Red Corsairs gemacht. Sehr, sehr, sehr cool.
Ja. Sehr, sehr schön. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Wir stellen die ganzen Seiten hier in unsere Shownotes. Einfach mal durchklicken. Kann auch sein, dass ich mit den britischen White Dwarfs so ein bisschen geflunkert habe, weil ich gucke nebenbei hier immer gerade durch bei Warhammerworld, der ja so fantastisch schnell läuft. Und ich glaube, diese Artikel haben sie in der Online-Version gar nicht mit reingenommen.
Entschuldigung, er heißt Colti. Karyoslied.
Okay. Colti.
2T.
Du schickst mir die Links gleich, ich packe die in die Shownotes. Ja. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wir haben uns ja letztes Mal schon so ein bisschen beweihräuchert zu unserer großen Badab-Malstrom-Komplex-Leistung, aber
ja, dass ich sehr, sehr, sehr traurig war, dass ich wirklich da bei der letzten Folge nicht dabei sein konnte. Ne? Aber ich meine, ihr hört es hängt mir immer noch im Hals, es will mich nicht verlassen, aber letztes Mal wäre gar nichts gegangen, echt.
Ja, ja, das ist auch okay. Also deswegen sind wir auch so viele Leute im Team, weil jeder hat hier Kinder, jeder hat irgendwie Verantwortung und nicht immer Zeit. Und so klappt es ja teilweise auch nur mit Biegen und Brechen. Ne? Also Asche auf mein Haupt. Gestern habe ich das mit der Aufnahme auch verkackt, weil meine Tochter hier reinmarschierte um 22 Uhr und sich dafür entschieden hat, wach zu sein. Und dann geht's halt manchmal nicht. Aber bisher haben wir immer einen Weg gefunden. Ne?
Das würde ich auch so sagen.
Läuft.
Wo man gerade vom Teufel spricht. Jetzt kommt gerade hier mein Säugling rein. Die ist noch nicht ganz so redefreudig, aber... Sie lacht auf jeden Fall und findet super, dass Papa hier mit Kopfhörern sitzt.
Kommt reingelaufen. Oh. Vater, was machst du da?
Ja.
Ne?
Mach da.
Naja, aber wir sind ja auch schon hier in den letzten Zügen. Also ist alles entspannt. Wenn man es jetzt mal ein bisschen quieken hört im Hintergrund, das ist meine neueste Auskopplung hier.
Neueste Auskopplung.
Auskopplung. So, da meine Tochter gerade reingekommen ist, hätte ich gerne jetzt irgendwas total Schreckliches lief.
Die Kassierer.
Ja, genau. Dr. Fotzenhobel mit dem Hit. Da gibt's auch diese ganzen schrecklichen KI-Lieder, die da jetzt rausgekommen sind.
Ja, muss auch nicht sein.
Nicht zwingend.
Nee. Die hätte uns so weit bringen können als Menschheit. Aber ja, da trinke ich. Ich habe gar nicht erwähnt, was ich heute trinke. Ich trinke heute so einen leckeren Pumpkin Spiced Latte. Ich mache mir die jetzt immer selber, weil ich einen geilen Sirup gekauft habe. Ich liebe das Zeug. Ich liebe ja eh den Herbst. Ne? Das ist eine wundervolle Jahreszeit.
Total.
Habe ich nämlich Geburtstag im Herbst.
Nur deswegen, versteht sich.
Naja, und Herbst ist, ich trage ja sehr gerne Jacken, ne? Herbst ist Jackenzeit, ja. Aber vor allen Dingen, du musst noch nicht die dicken Jacken tragen, du kannst noch Übergangsjacken tragen, das ist auch cool.
Ja, und ihr merkt schon, wir sind hier schon in so einer muckeligen Atmosphäre jetzt, lassen uns alle langsam ausklingen.
Und noch ganz kurz, Herbst ist nämlich auch die perfekte Zeit, um mittelaltermäßig zu kämpfen, weil da kannst du dir Rüstung anziehen, ne? Gambeson, Kettenhemd drüber und sowas und du schwitzt nicht schon beim Anziehen, weil es halt draußen einigermaßen frisch ist.
Ja, weiß man auch, im Mittelalter war auch viel Herbst.
Ja, war immer bewölkt für mich.
Herbst und viel Grau, weil triste Scheiße.
So. Heute könntest du das mit dem Mittelalter einfach nicht mehr machen. Das
Nee. Ja, wir hatten ja tatsächlich im Mittelalter die mittelalterliche Kälteperiode. Das war so eine kurze Eiszeit. Da war es tatsächlich zeitweise richtig scheiße.
Auch im Juli. Das sieht man auch immer an den Farbfiltern in so moderneren Ritterfilmen.
Ja, die gab es ja früher halt auch schon. Ne? Alles leicht bläulich eingetunkt und sowas. Und irgendwo gibt es dann immer Frosttote und passt schon. Ne?
Pest und schwarze Finger.
So sieht's aus.
Ja. Nee, ja, wir sind hier ganz muckelig unterwegs. Ich finde es auch im Herbst immer gut. Man kann die Luft halt endlich wieder atmen und so. Das sieht einfach alles fantastisch aus. Also ich liebe das einfach. Das Essen ist auch köstlich. Ich bin ein richtiger Kürbis-Fan. Naja.
Und Indian Summer auch geil.
So muckelig wollen wir dann auch direkt in unsere Playlist gehen. Denn da haben wir natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Ich würde gerne den Anfang machen, wenn das in Ordnung ist.
Mach mal.
Hans Ryan.
Ich würde nämlich auch was ganz Nostalgisches nehmen, weil wir jetzt dieses große Projekt abgeschlossen haben und würde von den Donuts Whatever Happened to the 80s nehmen.
Oh.
Heiß.
Ja, finde ich auch.
Voll.
Bei Herbst denkt man jetzt eigentlich mehr an Fleetwood Mac mit Dreams, aber ich glaube, den haben wir sogar schon drauf.
Oh, ich hätte gern Susanne nicht. Sommerland mit Der Herbst ist da.
Ernsthaft?
Nein.
Achso, okay. Ja, wusstest du, dass Susanne Sommerland der erfolgreichste deutsche Star auf Spotify ist?
Spotify wusste ich nicht, aber ich weiß, dass die schon viele, viele Nummer 1 Alben hatte und daher wundert mich das nicht.
Ich habe das auch nur letztens in so einem Reel bei Insta gesehen, also ob das jetzt Fakten sind, weiß ich auch nicht.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ist, wenn ich hier irgendwie meine, beliebteste Songsliste hier laufen habe auf der Arbeit und da kommt immer, jetzt meine Kinder sind aus dem Susanne Sommerland Alter raus, ne? Aber dann läuft immer irgendwie sowas und alle Leute, die halt auch Kinder haben, ja, ist bei mir genauso. Ne? Also ich wundert mich nicht, dass der
Flashbacks.
Die ist wahrscheinlich scheißreich, ne?
Ja, super. Also ich meine, da gönne ich es mehr als so manch anderem, ne? Also wer Musik für Kinder macht und das ist ja einfach so unschuldig, das finde ich.
Das denkt man sich dann immer und dann sind das, dann sind das hintenrum so voll die richtigen super Arschlöcher. Und dann so Susanne Sommerland sitzt. Ja, dann sitzt sie da auf ihrem Thron aus Geldscheinen und sagt so, Rolf Zukowski, never heard of her. Oder irgendwie sowas.
Man weiß es nicht.
Super Schuhe.
Wir nennen sie auch die ganze Zeit Susanne Sommerland, die heißt eigentlich Simone Sommerland, aber.
Ich mach das, damit die uns nicht verklagen kann.
Achso, okay, alles klar. Das ist eine gute Idee.
War die Simone?
Dennis, was möchtest du denn jetzt ernsthaft hinzufügen?
Da ja Kindermusik so unschuldig ist und auch Huron Nothing Wrong gedit hat. Der hat ja ganz richtig.
Jeder muss das tun, was er amazing findet. Ja.
Ist so. Und der auch bestimmt auch immer gesagt hat, ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Hätte ich gerne den Song Innocent von Goatsnake.
Okay.
Das finde ich gar gut, nicht.
Dass du immer so Sachen machst, die ich so gerne noch nie gehört habe.
Super. Vor allen Dingen muss ich mir immer irgendeine Geschichte einfallen lassen, an den Haaren herbeiziehen, damit das irgendwie ins Thema passt. Aber
ja. Geil, vor allen Dingen, da wird mir als zweiter Song vorgeschlagen von den Mountain Goats, Linda Blair Was Born Innocent.
Geil.
Da steckt auf jeden Fall eine Geschichte, da steckt eine Geschichte hinter. Ja, Grabowski, was hättest du denn gerne?
Da ich so ein großes Herz für die Sezessionisten habe, spätestens seitdem ich die Astral Claws auch spiele, dank dir auf jeden Fall fallen mir nur die Worte ein: Heeding the Call, One and For All, Never Surrender, With Glory We Fall. Also Heeding the Call von Hammerfall.
Ist das der Songtitel? Ach so.
Voll, voll. Nee, das war eine sehr, sehr schöne Zeile, die voll zu den Sezessionisten passt und das Ding, was sie da durchgezogen haben, knallhart natürlich. Also von Hammerfall, Heeding the Call aus dem Jahr 1998. Wunderbar.
Ich dachte, jetzt kommt, weil du so ein Herz für Sezessionisten hast, kommt jetzt irgend so ein Südstaatenlied aus dem amerikanischen Bürgerkrieg.
Das finde ich geil.
Southern Soldier
oder sowas. Nein, natürlich nicht.
Irgendwas von Wheeler Walker Jr. einfach mal was Spotify eingeben und auf Shuffle klicken. Ist super, super.
Wheeler Walker, hatte der nicht auch irgendwie Fuck Your Boss oder so ein Scheiß?
Wie ist das nochmal? Nee, der hat nur so Schweinkram-Songs irgendwie. Fuck this job, ja.
Fuck this job war das, ja.
Fuck by a Country Boy ist von ihm und ja, Born to Fuck hat er, glaube ich, auch noch. Also ist sehr. ja. Also wenn man im Mut ist, kann man das auf jeden Fall mal hören. Das ist ein witziger Typ. Die Songs sind auch echt catchy. Also.
Ist das so lustig oder ist so, weil Kilian hat letzte Woche hatte der mal so eine, ey, so, ich mach jetzt mal irgendwie schwarzen Gay-Rap. Und das war halt alles so Miami-Bass-Typ Zeug von so wirklich, also wirklich sehr, sehr offensive Texte. War lustig. War richtig geil. Aber halt auch echt super stumpf. War das ja, sowas?
Wheeler Walker Jr., das ist so, der macht so Country, aber halt nur über
so.
Satire. Bumsen und auch immer super selbstironisch, ne? Immer mit hier, wie war das? Fucked by a Country Boy, Banked by an Inbred. Also schon witzig.
Voll gut.
So Leute, und bevor wir jetzt mit uns.
Gewisse Komik ja, stecken.
Nochmal liebe Grüße, Shoutout an die lieben Leute vom Gay-Sauna-Stand auf der Spiel. Ja. War auf jeden Fall ein Highlight und sehr nett.
Dem sind wir sehr zugetan, finden wir sehr, sehr gut. Die Fotos sehr lustig, da war ich echt so ein bisschen traurig, dass ich nicht da war. Ich habe viel Bier getrunken. Ja, das ist natürlich auch eins meiner großen Hobbys.
Ey, die hätten dich geliebt.
Auf jeden Fall. Naja, man kann nicht alles haben. Ne? Ja. Gut, Freunde.
Lecker Bier.
Lecker Bier.
Dann, ne? Meine Herren, das ist das Ende von Bud Up.
Das ist nun wirklich das Ende von Bud Up. Und jetzt kommt nochmal einmal das allerletzte Mal das wunderschöne Outro, eingesprochen von meiner Frau. Und bis bald.
Bis dann, ciao.
Sei mir ein Fest. Adieu da.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert. Der Bader-Malstrom-Komplex.